bla bla. Menschen und Orte, Freizeit und Kultur, Traditionen und Innovationen. Seit über 12 Jahren präsentiert das Himmelblau-Magazin die Schokoladenseiten Oberbayerns und Tirols. In Form seiner brillanten Reportagen zeigt Himmelblau, warum sich das Leben in alpenländischen Gefilden so heimelig anfühlt. Doch der Platz ist begrenzt in so einem Heft und die Welt drumherum so reich an Geschichten. Darum haben wir dieses Spin-off ins Leben gerufen. Himmelblabla, der Podcast zum Magazin. Quasi Sahnehäubchen, Aperitif, Vor- und Nachspeise zugleich. Diese Folge wird präsentiert von Stravanza, dem Modelabel mit frechen Prints, lässigen Schnitten und der Extraportion bayerischem Charme.
Sebastian Brettschneider schlurft durch die Küchentür. Wie es sich für einen Hausmann gehört, steht er werktags vor Karin und den Kindern auf, um das Frühstück zuzubereiten. Während andere eine sogenannte Morgenroutine pflegen, sich vitamingeil einen Smoothie auspressen oder achtsam atmend eine Einheit Yoga absolvieren oder was auch immer Menschen mit eigenständig in Schwung kommendem Kreislauf halt so tun nach dem Aufstehen, versucht Sebastian einfach nur den Weg zwischen Schlafzimmer und Koffeinquelle halbwegs unverletzt zu überstehen. Eine Selbstverständlichkeit ist das nicht. Es gilt zunächst, traumtrunken eine lebensgefährlich steile Treppe hinabzusteigen, den Flur zu durchqueren und die Kücheninsel zu umschiffen. Und das barfuß. Ausgerüstet lediglich mit dem im Halbschlaf über die Schultern geworfenen Bademantel. Während Sebastian nach dem Lichtschalter tastet, baumeln zwischen seinen Beinen die beiden losen Enden des Frottegürtels. Ganz ehrlich, wer beherrscht um diese Uhrzeit einen Knoten? Was Sebastians Gliedmaßen ganz ohne Beteiligung seines noch schlummernden Gehirns beherrschen, sind die nun folgenden jeden Morgen gleichen Handgriffe. Wasser für 3 Tassen in die Kaffeemaschine füllen, eine Filtertüte auseinanderfalten und einsetzen, die Blechdose mit dem Dallmayr Prodomo aus dem Schrank holen, 4 gehäufte Esslöffel in den filterbewehrten Plastikschlund schaufeln, Klappe zu, theoretisch Knöpfchen drücken. Doch bevor der Finger an diesem Morgen seinen Dienst tun kann, vernimmt Sebastian eine Stimme.
Scheint, als könntest du heute ein bisschen stärker brauchen.
Stimmt eigentlich, denkt sich Sebastian und legt etwas Pulver nach.
Ja, so ist gut,
lobt die Stimme. Zufrieden schubst Sebastian den Schalter auf On, greift sich seine Lieblingstasse, die sich ihren privilegierten Status einzig und allein dadurch verdient hat, dass die Kinder ihre grinsenden Konterfeis draufdrucken ließen und ihm das Ding zum 30. schenkten, und stellt sich, wie jeden Morgen, ans Fenster. Von hier aus starrt er hinaus in die heraufziehende Dämmerung und wartet darauf, seinen müden Lebensgeistern endlich die ersehnte Ladung Koffein einverleiben zu können. Da dringt es zu ihm durch.
Moment, wer hat das gesagt? Na ich, du Pfannkuchen, du Ungeduschter, antwortet die Kaffeemaschine.
Entsetzt starrt Sebastian das offenbar sprechende Gerät an.
Ist was?
Fragt es. Sebastian schleicht vom Fenster zurück zur Küchenzeile und stupst die gläserne Kanne an.
Hör auf, das kitzelt doch,
kichert die Kaffeemaschine.
Das gibt's nicht, sagt Sebastian.
Und wie es das gibt,
sagt die Kaffeemaschine.
Aber also, bist du sowas wie dieser Bosch?
Ein Bohrer, haben's dir ins Hirn geschissen?
Nein, ein Kühlschrank, stellt Sebastian richtig.
Und weil die Kaffeemaschine wirkt, als würde sie die Stirn runzeln, ergänzt er, dieser sprechende Kühlschrank von Axel Hacke, dem Kolumnisten aus dem Magazin der Süddeutschen Zeitung, der hieß Bosch. Hätte doch sein können, dass ihr verwandt seid. Sebastian bückt sich und beäugt seinen Gesprächspartner von allen Seiten. Entdecken kann er nichts, was er nicht schon 1000-mal gesehen hätte.
Erstens,
erklärt die Kaffeemaschine,
Ist es unhöflich, jemanden so auf die Pelle zu rücken? Zweitens war dieser Bosch ein kolossaler Klugscheißer. Hör ich mich an wie ein Klugscheißer? Naja, setzt Sebastian an, doch die Kaffeemaschine grätscht beherzt dazwischen. Vorsicht, mein Freund, da haben sich schon ganz andere die Zunge verbrannt. Ja, passiert mir ständig, sagt Sebastian und wedelt mit der Grinsekopftasse vor der Kaffeemaschine herum. Irgendwo, vermutet er, werden da wohl Augen sitzen. Ich weiß, sagt die hellste Kerze auf der Torte warst du noch nie. Guten Morgen, flötet es in diesem Moment aus dem Hintergrund. Halt bloß deine Fotzen, du Brunskachel, du Ochsachte, raunzt Sebastian in Richtung Kaffeemaschine. Sebastian, ruft Karin, die in der Küchentür erstarrt. Erschrocken dreht sich Sebastian um. Plärren die Kinder, während Karin versucht, ihnen gleichzeitig Augen und Ohren zuzuhalten. Hey, ihr Zuckermäuse, stottert Sebastian und schließt hastig den Morgenmantel. Ihr werdet es nicht glauben, aber die Kaffeemaschine spricht. Er wendet sich dem Gerät zu. Los, zeig's ihnen. Doch die alte Melitta dampft und gurgelt und zischt nur, wie man es von ihr erwartet. Kinder, geht doch schon mal ins Bad. Mama und Papa müssen kurz was besprechen, sagt Karin. Ach Menno, murrt der Nachwuchs, trollt sich aber zurück nach oben. Und Sebastian Brettschneider schwant, dass ihm gleich etwas ganz anderes eingeschenkt werden wird als eine schöne heiße Tasse Kaffee.
10 Euro in die Fluchkasse, Herr Brettschneider, raunt Karin ihren Sebastian an, während sie sich routiniert ihre Lieblingstasse, ebenfalls geziert durch die Konterfeis der eigenen Nachkommen, aus dem Regal angelt. Der verurteilte Ehemann steht ganz klein mit Hut, beziehungsweise ja nur mit seinem Bademantel bekleidet und immer noch sichtlich verwirrt neben der ganz harmlos wirkenden Kaffeemaschine, die bis auf ein bisschen Gebrodel und Gebrummel keinen Stimmlaut mehr von sich gibt. »Na, wird's bald!« setzt Karin nach und gießt sich aus der stummen Kanne einen großen Schluck des heißen Muntermachers ein. Da hilft wohl keine Widerrede. Geflucht hat er, und zwar ganz schön. Und das auch noch vor Karin und den Kindern. 10 Euro hält Sebastian zwar für etwas überteuert, doch die Fotzen und die Ochsorte Brunskache wiegen doch schwerer als eine einfache blöde Kuh. Das scheint einleuchtend, und man möchte ja eigentlich auch ein gutes Vorbild für den Nachwuchs sein. Sebastian schlurft resigniert in den Flur und kramt den rinsledernen Geldbeutel aus seinem Rucksack hervor, als er hinter sich ein leises Kichern vernimmt. Weit und breit ist jedoch keines der Kinder in Sicht, und Karin schmiert bereits mit Feuereifer die Pausenbrote für die kleinen Racker. Veganes Leberwurstbrot, denkt Sebastian und schüttelt den Kopf, als ob dieser dadurch wieder klarer werden würde. Gerade als er in Richtung Karin und Fluchkasse zurückstapfen will, um seine schwere Fluchschuld zu begleichen, da passiert es wieder. Hihihihihi. Psst, tönt es aus der hintersten Ecke der Garderobe. Sebastian, säuselt die Stimme. Komm doch mal hier rüber. Ja, Sackelzement, das darf doch wohl nicht wahr sein, bin ich jetzt wirklich komplett wahnsinnig, denkt sich Sebastian wütend und wirft einen flüchtigen Blick in die Küche, um sicherzugehen, dass die Hüterin der Fluchkasse noch abgelenkt ist. Vorsichtig, den Geldbeutel mit der rechten Hand fest umklammert und mit der linken Hand nach dem Schalter der Stehlampe tastend, bewegt er sich Schritt für Schritt in Richtung Schuhschrank. Mit einem Klick erhellt sich die Ecke im Flur.
»Hey, Licht aus!«
fährt es Sebastian wie ein Donnergrollen entgegen. Erschrocken und mit einem lauten »Huah!« leistet er der Anweisung aus dem Nichts erstmal Folge und knipst die Lampe wieder aus. »Sebastian, alles in Ordnung, kommst du?« hört er Karin aus der Küche rufen. »Ja, ich bin gleich da, muss nur noch ganz schnell was nachschauen, Schnuckiputz«, ruft er ihr entgegen. Auf alles gefasst, knipst er die Lampe wieder an und schaut sich um. Nichts und niemand ist zu sehen. Da kommt ihm ein Gedanke.
Hallo? Bist du da? Sag mal, bist du vielleicht der Pumuckl? Fragt er leise in die Ecke hinein. Keine Antwort. Vielleicht hat er sich ja einen unsichtbaren Kobold eingefangen. Schon länger verfolgt ihn der Gedanke, woher die Ideen zu Fabelwesen, Aliens und Co. wohl herrühren. Vielleicht gibt es die ja wirklich und jetzt wird er Teil eines elitären Kreises an Personen, die, wie einst der Meister Eder, einen besonderen Freund an die Seite gestellt bekommen. Agä, so ein Schmarrn, brummt die Stimme nun. Was soll denn bitte ein Pumuckl sein? Ich bin hier hinten, bück dich halt mal. Auf gar keinen Fall werd ich, setzt Sebastian an. Da überkommt ihn doch die Neugierde und er beugt sich hinunter in die schmale Lücke zwischen Schuhschrank und der linken Wand vom Gäste-WC. Ein totes Eck in diesem Haus, über das er sich schon so oft aufgeregt hatte. Aber nur dort und wirklich nur dort war es dem Techniker damals angeblich möglich gewesen, den Anschluss für das Internet zu legen. Nur dort konnte dieser Malefizer WLAN-Router angebracht und deswegen der Schrank nicht bis ganz an die Wand gerückt werden. Was für eine Platzverschwendung, denkt Sebastian grollend, während er den fröhlich bunt blinkenden Router anblickt. Da bist du ja endlich, spricht dieser plötzlich ganz ernst zu ihm. Und jetzt, mein lieber Sebastian, hörst du mir mal ganz genau zu, wenn du heute noch deinen Gilmore Girls Schnulzenkram streamen willst, sonst drehe ich hier nämlich den Internethahn zu.
Ich, ein vorlautes Mundwerk.
Die gesamte Zugfahrt über hatte der Vorwurf aus dem Munde des Routers in Sebastian Brettschneider rumort. Einerseits, weil ein Router genauso wenig wie eine Kaffeemaschine einen Mund besitzt und somit laut sämtlichen Sebastian bekannten Naturgesetzen nicht des Sprechens mächtig sein dürfte. Andererseits, weil dieses vermeintlich allzu vorlaute Mundwerk, so jedenfalls hatte es ihm der morgendliche Quälgeist erläutert, in einen Fluch gemündet war, der Sebastian von diesem Tage an in Form eben jener krächzenden, ihn herumkommandierenden Stimme heimsuchen werde. Streng genommen gehörte diese Stimme wohl keinem Quäl, sondern einem sogenannten Plappergeist, wie Sebastian nun in Langenscheids Lexikon der paranormalen Phänomene nachliest. Die Bibliothekarin hatte ihn angeschaut, als habe er nicht mehr alle Tassen im Schrank, als er nach dem Werk fragte. Dabei hatte er der streng aus ihrer Hornbrille blickenden Dame den wahren Beweggrund für seine Recherchen gar nicht erst mitgeteilt. Um 13 Uhr stehen die Kinder auf der Matte, mit knurrenden Mägen. Da kann sich Sebastian jetzt nicht der Gefahr aussetzen, einer womöglich gar gefährlichen Geisteskrankheit bezichtigt zu werden und einer herbeigerufenen Polizeistreife oder einem ärztlichen Notdienst oder wer auch immer anrückt, wenn ein vermeintlich Wahnsinniger sein Unwesen treibt, erklären zu müssen, dass man vor ein paar Stunden ein ernstes Gespräch mit dem einen oder anderen Haushaltsgerät geführt habe und infolgedessen nun herauszufinden gedenke, wie man diesen wirklich nervtötenden Fluch wieder loswerde. Am besten, bevor die Gattin etwas von der Misere mitbekommt und ihn vor die Tür setzt, weil Karin sicherlich nicht mit einem halluzinierenden Halodri unter einem Dach wird wohnen wollen. Und für einen halluzinierenden Halodri wird sie ihn zwangsläufig halten, wie Sebastian verzweifelt realisiert, nachdem er den Artikel über die Plappergeister von vorn bis hinten genauestens studiert hat. Diese Mistviecher sind nur von der heimgesuchten Person zu hören. Und sie können in jeden Gegenstand und jeden Menschen fahren, mit dem die heimgesuchte Person gerade Kontakt hat.
Ein ganz schönes Schlamassel, in das du dich da hineingeritten hast.
Zwitschert die Bibliothekarin, die Uhr plötzlich neben Sebastian steht. Erschrocken klappt er das Lexikon zu und sieht nach oben. Die gut und gern 60 Jahre alte Dame fasst sich an ihr Brillengestell, schiebt es auf die Nasenspitze und sieht ihm über die Gläser hinweg tief in die Augen. Als Sebastian gerade fragen will, ob etwas falsch gemacht hat oder sonst irgendwie behilflich sein kann, zwinkert ihm das Muttchen zu und leckt sich dabei lasziv über die Lippen.
Oh Gott, nicht hier!
Psst! Zischen ihm die anderen Besucher zu, während die greise Bibliotheksangestellte frech grinst. Als sie beginnt, genüsslich an ihrem Zeigefinger zu lutschen, springt Sebastian auf. Er wirft dem Plappergeist das Lexikon in die Arme und stürmt Richtung Ausgang. Ein letzter schneller Schulterblick treibt ihm endgültig die Schamesröte ins Gesicht. Den Anblick wird er nie wieder vergessen. Gut und gern 10 kopfschüttelnde Menschen blicken ihm nach und inmitten der fassungslosen Meute thront eine Greisin, die ihm Kusshände hinterherschickt. Da fällt Gottlob die schwere Holztür zu. Sebastian will einfach nur weg. Am besten nach Hause. Und er braucht einen Plan. Schnell.
Plappergeister sind in der Lage, von jedem Gegenstand und jedem Menschen Besitz zu ergreifen, mit dem die heimgesuchte Person gerade Kontakt hat. Spukt es wie ein Mantra durch Sebastians Kopf. Nicht gerade eine gute Nachricht für einen so frisch Heimgesuchten. Er sitzt im Stadtpark auf einer Bank und ruht seine müden Beine aus, die sich nach der Flucht vor der besessenen Bibliothekarin ganz zittrig anfühlen. So richtig geholfen hat ihm das Lexikon nicht. Zwar weiß er nun, mit was für einem Wesen er es wohl zu tun haben scheint, doch wie er den plappernden Dämon nun wieder los wird, das hat ihm der alte Wälzer nicht verraten. Sebastian fährt sich mit der Hand durch die vom Herbstwind zerzauste Frisur und versucht, einen klaren Gedanken zu fassen. Wäre er die Hauptfigur in einem Blockbuster, würde er wohl die Ghostbusters rufen oder vielleicht einen Priester für einen Exorzismus aufsuchen. Moment, ist das vielleicht sogar schon die Lösung? Er legt die Stirn in Falten. So richtig religiös ist er eigentlich nicht. Doch eine Kirche ist nicht weit entfernt und einen Versuch ist es allemal wert. Immerhin ist das ja kein hinnehmbarer Dauerzustand mit diesem Plappergeist. Ein mulmiges Gefühl beschleicht ihn. So ein Gotteshaus hat ja oft auch etwas Gruseliges an sich. Sebastian klopft sich aufmunternd auf die Oberschenkel, steht auf und will gerade in Richtung katholische Kirche losstapfen. Da ertönt ein »Hey!« hinter ihm. Ungläubig dreht er sich auf den Fersen um und starrt die Parkbank an, auf der er gerade noch gesessen hatte. »War doch gerade so gemütlich hier! Geh nicht weg! Du kannst doch auch nicht ewig vor mir weglaufen!« spricht die Bank zu ihm. »Sag mir doch endlich mal, was das soll!« ruft Sebastian ungehalten. Er ist genervt. Könnte ihn denn endlich mal jemand ganz fest zwicken, damit er aus diesem Albtraum aufwacht? Kaum hat er den Gedanken fertig gedacht, nimmt er eine flinke Bewegung aus den Augenwinkeln wahr. Und noch bevor er sich entsinnen kann, sprintet ein geiferndes Eichhörnchen auf ihn zu, klettert wie besessen sein rechtes Hosenbein hinauf, setzt zum Sprung an und beißt ihm in Vorbeifliegen so derart fest in den Daumen seiner linken Hand, sodass er laut aufjault. »Himmel!« entfährt es Sebastian. »Der Teufel soll die holen, du gottverrecktes Miststückel!« »Was?« klärt das Eichhörnchen aus einigen Metern Entfernung zu ihm hinüber. »Du wolltest doch, dass dich jemand zwickt!« Sebastian steckt sich den blutenden Finger in den Mund und sprintet los. Menschen, Gegenstände und jetzt auch noch gedankenlesende Tiere? »Ab in die Kirche«, denkt er still bei sich, während sein Puls rast. »Ich brauche ernsthaft eine Teufelsaustreibung oder was auch immer nötig ist, um aus dieser unheilvollen Misere zu entkommen.« Völlig auf seine Flucht aus dem Park fixiert und den Kirchturm im Visier, merkt er nicht, dass ihm das kleine, flinke Eichhörnchen ganz dicht auf den Fersen ist.
Keuchend nähert sich Sebastian dem Straßenrand am Ende des Parks, die Augen stur geradeaus Richtung Kirchturm gerichtet. Der steinerne Koloss ragt aus der gegenüberliegenden Häuserschlucht hervor wie eine verheißungsvolle Trutzburg gegen den Wahnsinn, der ihn verfolgt. Statt nach links und rechts, wie er es seinen Kindern immer einbläut, blickt er blöderweise nach hinten, wo sich schon das vermaledeite Eichhörnchen in einem teuflischen Zickzack nähert. »Jetzt oder nie«, denkt Sebastian und sprintet los. Links von ihm heult eine Hupe auf, Reifen quietschen. Ein Lastwagen schlittert auf ihn zu und kommt nur wenige Zentimeter vor einem Zusammenstoß zum Stehen. Der Fahrer drischt wutentbrannt auf sein Lenkrad ein, zeigt Sebastian den Vogel und macht sogar Anstalten auszusteigen. Wahrscheinlich, um statt des Lenkrads Sebastians panisches Gesicht mit den kräftigen Fernfahrerfäusten zu malträtieren. Doch Sebastian hütet sich, auch nur eine Sekunde stehen zu bleiben, und stürzt weiter in Richtung Kirche. Hinter sich hört er es erneut hupen, quietschen und schließlich sogar scheppern. Egal. Mit einer Mischung aus Triumph und Erschöpfung in den Gliedern hält Sebastian erst am Fuße der Kirchentreppe an, stützt die Hände auf die Knie und schnappt hechelnd nach Luft. Endlich wagt er es, sich umzudrehen. Der überquerte Straßenabschnitt gleicht einem Kriegsschauplatz. Ein uralter Golf ist in den nahen Laternenpfahl gerutscht. Die Fahrzeugfront schmiegt sich ungesund um den Mast. Aus der Motorhaube steigt Rauch. Im Innenraum sitzt eine alte Dame, die Sebastian fast mitleidig ansieht und dabei den Kopf schüttelt. Unter dem von Glassplittern umringten LKW klemmt ein Mercedes, aus dem eine ganze Familie klettert. Während die Kinder auf Sebastian zeigen und ihre Mutter fragen, ob man für sowas ins Gefängnis kommt, bauen sich der Vater und der LKW-Fahrer wie zwei tollwütige Silberrücken voreinander auf. Die Brüste schwellen, die Fäuste ballen sich. Es gilt, die Schuldfrage zu klären, und sowas erledigen Silberrücken grundsätzlich nonverbal. Sebastian ficht das Schauspiel nicht an. Er ringt mit der Entscheidung, ob es ein Schlaganfall oder ein Schock ist, der ihn lähmt. Denn drüben, auf der anderen Straßenseite, kann er durch die Rauchschwaden und die Blechlawine hindurch das Eichhörnchen erspähen, das ihn schadenfreudig anzugrinsen scheint, ehe es sich tiefenentspannt auf den Weg macht. Wie eine frisch gebackene Königin, die am Krönungstag durch eine Phalanx jubelnder Untertanen schreitet, trippelt das kleine Fellmonster mitten durch das Chaos und lässt es sich nicht nehmen, würdevoll nach allen Seiten zu winken. »Das kann doch nicht wahr sein«, jammert Sebastian. Er atmet tief durch, sammelt seine letzten Kräfte und fliegt förmlich die Kirchenstufen hinauf. In einem verzweifelten Kraftakt stemmt er sich gegen die schwere Eichenholzpforte, die nur widerwillig nachgibt. Doch das Adrenalin verleiht Sebastian noch einmal Energie. Er rammt die Türe auf, stolpert ins Kirchenschiff und lässt die massiven Türflügel krachend hinter sich ins Schloss fallen. Endlich, gerettet, denkt er. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, an einer Hochzeit teilzunehmen. Als Braut oder Bräutigam, als Pfarrer, der die beiden Liebenden aneinander bindet, bis dass der Tod, heutzutage meist in Person eines Richters, sie wieder scheidet, als geladene Gäste, die vor Glück bzw. Neid schniefend in der Kirchenbank sitzen, oder man macht es wie Sebastian Brettschneider, den die eben genannten aus circa 100 Augenpaaren heraus entsetzt anstarren. Vielleicht wird ihm schmerzlich bewusst, hätte er sich doch lieber diesem nervtötenden Nagetier stellen sollen.
Wer hätte denn ahnen können, dass dieser Brettschneider die ganze Zeit vor ihm weglaufen würde? Ja, Heimgesuchte reagieren je nach Wesen natürlich sehr unterschiedlich auf die neue Bekanntschaft mit dem jeweiligen Plappergeist. Aber quer durch eine halbe Ortschaft musste er noch keines seiner Opfer verfolgen. Und dann auch noch im Körper eines Nagetiers. Ungläubig dreht sich der Plappergeist in der Gestalt des Eichhörnchens um die eigene Achse. Viel zu aufwendig, denkt er still bei sich. Dazu auch noch müffelig und vor allem anstrengend. Der Geist des Tierchens kämpft so stark gegen ihn, um wieder die Kontrolle über den flauschigen Körper zu gewinnen, dass ihm schon ganz flau ist. Noch schlimmer war die Bibliothekarin. Er erschaudert. Wird Zeit, dass diese Situation schnell unter Kontrolle gebracht wird, denkt sich Plappergeist Snorre, während er dem verursachten Chaos auf der Straße einen flüchtigen Blick über die Schulter zuwirft. Wir haben schon zu viel Aufmerksamkeit erregt. Der Rat wird nicht gerade begeistert sein. Am liebsten blieb Snorre bei den Personen, für die er von der obersten Riege der Plappergeister eingeteilt wurde, im Haus und sprang von Elektrogerät zu Elektrogerät. Am meisten Spaß hatte er, wenn er sich in elektrische Zahnbürsten oder auch in Rasierapparate zwängte. Das gab immer eine Mordsauerei. Und er mochte Sauerei. Doch diesmal
war die Situation und auch der Auftrag anders. Er sollte diesem Sebastian Brettschneider nicht nur gehörig auf die Nerven gehen, sondern vor allem testen, ob er für die große Mission bereit war. Schnurstracks tippelt Snorre in seinem geliehenen rostroten Eichhörnchenkörper die Stufen zur Kirchentür hinauf, sammelt sich kurz und windet sich aus diesem hinaus. Ein kaum merkliches Flimmern erscheint über dem Kopf des Tierchens, verwandelt sich in einen zuckenden, dunklen Schatten, der mit einem Satz Richtung Türklinke springt und sich mit einem leisen Rasseln in dieser manifestiert. Die Klinke bewegt sich nach unten, die Tür öffnet sich einen Spalt. Wieder ein Flimmern, ein rascher Schatten, ein Sprung. Und Snorre landet im Körper von Sebastian. Wenn es nicht anders geht, dann eben so. Und dann kam dieses Eichhörnchen und hat mir in den Finger... Seine rechte Hand hoch erhoben, den verletzten Zeigefinger nach vorne gereckt, versucht Sebastian gerade, sich mit einer verworrenen, gestammelten Geschichte vor der Hochzeitsgemeinde für die Störung zu rechtfertigen, als es in ihm knallt. Und mit einem Mal verliert er die Kontrolle. Er fühlt sich benommen, er bekommt nur noch schwer Luft, alles fühlt sich ganz und gar eng an in ihm. So, als wäre da noch jemand. Zwar kann er noch denken, jedoch ist er nicht mehr Herr seines Körpers. Erschrocken nimmt er wahr, wie er mit der erhobenen Hand zu winken beginnt und sich seine Füße langsam aber sicher rückwärts auf die Kirchentür zu bewegen. Auf Wiedersehen und viel Glück für die Zukunft, krächzt er ungewollt und schließt die Türe hinter sich.
Den Anruf fand Karin höchst verstörend. Ob sie die Kinder nicht mal wieder über Nacht zu den Großeltern verfrachten wollen, hatte Sebastian gefragt. Dass sie sich doch mal wieder, Zitat, in schwarze Spitze schmeißen könnte, hatte er vorgeschlagen, mit so viel lüsternem Schmelz in der Stimme, dass es ihr eiskalt den Rücken hinuntergelaufen war. Spätestens in diesem Moment begann Karin, es zutiefst zu bereuen, dass sie sich a. in dieser Mittagspause als Fahrerin zur Verfügung gestellt und sie B. das Gespräch über die Freisprechanlage angenommen hatte. Infolgedessen kannten nun auch Claudia, ihre Referendarin, sowie Dr. Goldgruber, Inhaber und Namenspatron der Rechtsanwaltskanzlei, in der Karin arbeitete, Sebastians geheimste Gelüste. So geheim, dass selbst Karin bis vor wenigen Minuten nichts von ihnen geahnt hatte. An den genauen Wortlaut wollte sie sich gar nicht erinnern. Neben der Klamottenwahl war es um diverse Lebensmittel wie Honig, Nutella oder Schlagsahne gegangen, die Sebastian, nun ja, zweckzuentfremden gedachte. Sowie um in aller Ausführlichkeit beschriebene, nun ja, Leibesübungen, die vermutlich sogar dem Autor des Kamasutra die Schamesröte ins Gesicht getrieben hätten. Karins Schamesröte flammte seither beständig auf ihren Wangen. Die gut 10-minütige Fahrt war eine einzige Tortur gewesen. Kollegin Claudia hatte irgendwann begonnen, sich leise giggelnd ins Fäustchen zu lachen. Dr. Goldgruber schien mehrere Male nur haarscharf an einem tödlichen Asthmaanfall vorbeizuhusten. Jetzt stocherten sie alle drei in ihren Sushi-Tellern herum und wagten nicht, dem Gegenüber ins Gesicht zu sehen. »Ich werde einfach kündigen«, denkt Karin. Das wird sich herumsprechen. Und wenn ich künftig die Kanzlei betrete, werden die Gespräche stocken und hinter meinem Rücken grinsen sich alle den Popo ab. Nein, das ertrage ich nicht. Kündigen, Sebastian den Hals umdrehen oder die Scheidung einreichen oder ihn einweisen lassen oder... Karin seufzt, Claudia hüstelt, Dr. Goldgruber spricht.
Toll, Frau Brettschneider, dass Sie und Ihr Gatte noch so ein lebendiges Liebesleben pflegen, sagt Ihr Vorgesetzter.
Und Karin überlegt, ob sie sich die beiden Essstäbchen links und rechts direkt ins Trommelfell rammeln soll.
Bei mir und meiner Erika herrscht ja schon seit Jahren die sprichwörtliche Flaute,
fährt Goldgruber fort und blickt sehnsüchtig aus dem Fenster. Vermutlich wandert sein Blick in eine ferne Vergangenheit, als er und seine Erika noch, oh Gott, Karin will es gar nicht wissen. Sie möchte im Erdboden versinken, sich in Luft auflösen. Andererseits hat sie ihre Position nicht erreicht, indem sie den Kopf in den Sand steckt. Sie ist eine Kämpferin, verdammt nochmal. Und Sebastian hatte sich doch heute Morgen schon so seltsam benommen. Vielleicht ist er ja wirklich krank. Karin steht auf. Sie müssen mich bitte entschuldigen, sagt sie. Ich muss zu Hause dringend nach dem Rechten sehen. Und damit rauscht sie ab. Das komplizenhafte Zwinkern von Dr. Goldgruber schon gar nicht mehr bemerkend. Komm du mir nach Hause, Sebastian, denkt sie, nachdem sie sich mit quietschenden Reifen in den Verkehr gedrängelt hat.
Ganz langsam und mit einem Unbehagen, das sie bisher noch nie in ihrem Leben gefühlt hatte, öffnete Karin die Haustür. Sebastian? Ruft sie in die Stille. Doch sie bekommt keine Antwort zurück. Sebastian? Setzt sie nach. Da hört sie ein Geräusch in der Küche. Mit bedächtigen Schritten und einem Herzen, das ihr bis unters Kinn schlägt, unregelmäßig, hart, bewegt sie sich Schritt für Schritt durch den Flur. Als sie durch die halboffene Küchentür lugt, bleibt ihr der Atem weg. Auf dem runden Küchentisch in der Mitte des Raumes sitzt Sebastian, die Haare zerzaust, die Augen ganz klein und von einem dunklen Schatten untermalt. Um ihn herum auf dem Küchenboden, dem Tisch, den Stühlen, der Küchenablage hat er, so scheint es zumindest, alle elektronischen Geräte aus dem gesamten Haus versammelt. Es sieht aus wie der Flohmarkt eines verrückten Professors. Als er Karin bemerkt, schaut er erschrocken auf. Sebastian, alles in Ordnung? Fragt diese vorsichtig. Er ist in mir, entgegnet dieser. Wer ist wo? Fragt Karin verwirrt. Er, dieser kleine, malefize, nervige Plappergeist. Okay, nochmal von vorn bitte. Behutsam bewegt sich Karin auf ihren Mann zu, im Geiste schon die 112 wählend, sich auf einen Nervenzusammenbruch vorbereitend, die Kinder vorübergehend zu den Großeltern schickend, einen Bottich beruhigenden Melissentee brauend. Ihre Gedanken wirbeln umher. Wie konnte sich ihr Sebastian denn von einem Tag auf den anderen zu so einem schrägen Typen entwickelt haben? Was hatte sie übersehen? Und was zum Geier war denn ein Plappergeist? Sebastian wirbelt herum, springt vom Tisch und hastet auf sie zu. Er greift ihre beiden Hände und während er spricht, zittert seine Stimme vor Anspannung. Karin, ich wurde verfolgt von einem schrecklichen Eichhörnchen. Ich bin vor ihm in die Kirche geflohen. Doch dort war eine Hochzeit und dann hat es mich erwischt und jetzt... Schlagartig, als ihm bewusst wird, wie schräg das alles klingt, verschlägt es Sebastian die Sprache und Karin blickt ihm verunsichert in seine großen, vor Angst geweiteten, himmelblauen Augen. »Hast du vielleicht getrunken? Soll ich einen Arzt anrufen?« fragt Karin sanft. Und noch während sie das letzte Wort ausspricht, verfärben sich Sebastians Augen von himmelblau in blutrot. Nein, raunt Snorre aus Sebastians Mund.
Betthupferl. Himmelblabla ist eine Produktion der Himmelblau Media GmbH. Moderation Katrin Faber und Christian Topel. Aufnahme und Schnitt Simon Gmach. Musikalische Untermalung Dominikus Fuchs. Kontakt podcast@himmelblau.com. So, jetzt ist aber Schluss. Bis zum nächsten Mal.